Da haben die Jungs gelernt, wie man BH öffnet und die Mädchen, wie man ein Kondom über eine Gurke zieht. Warum musst du im Sexualkundeunterricht lernen, wie du einen BH öffnest?
Habe ich euch meinen ersten Porno so mit 8 Jahren geschaut. Und wir waren so richtig überfordert, wussten gar nicht, was das ist.
Also zu uns kam mal eine Nonne in den Aufklärungsunterricht. Die hatte so ein rotes Samtsäckchen dabei. Und dann durften wir aus diesem Samtsäckchen Verhütungsmittel ziehen.
Na, habt ihr auch sofort Flashbacks aus eurem Sexualkundeunterricht im Kopf? Mein Biolehrer, der war sehr alt, ziemlich autoritär. Und Sexualkundeunterricht wurde so gemacht wie immer. Frontal, Notizen ins Heft, keine Nachfragen, keine Diskussion. Die wirklich wichtigen Fragen habe ich mir also in Gesprächen mit Freunden oder im Internet beantworten lassen. Und da gab es auch eher Halbwissen. Vieles davon hätte ich auch gern früher gewusst. Lehrerin Sina hat dazu eine These.
Ich glaube, wir halten uns für eine sehr sexuell aufgeklärte Gesellschaft. Gleichzeitig wissen SchülerInnen nicht, wo jetzt genau die Gebärmutter ist und was jetzt eigentlich genau die Klitoris ist.
Ob das stimmt, das will ich heute rausfinden. Dafür setze ich mich in den Sexualkundeunterricht einer 11. Klasse in Berlin und höre dort auch, warum es wichtig ist, in der Schule über Sex zu sprechen.
Meine Mutter hat nie im Sexualunterricht wirklich die richtige Vagina gesehen. Vielleicht ist es dann auch schwer, mit den Eltern drüber zu reden, weil sie vielleicht nicht die richtige Information haben.
Ich glaube, mit sexueller Bildung kriegt man die SchülerInnen total, weil es sie wahnsinnig interessiert, weil es eben Teil ihres alltäglichen Lebens ist. Und deswegen bin ich immer ein großer Fan davon, mehr sexuelle Bildung in die Schule zu integrieren.
Hi, ich bin Frank und in dieser Folge geht es um eines der Themen in der Schulzeit, bei dem ich mir früher selbst mehr Engagement gewünscht hätte. Ich finde, Aufklärung über Körper, Intimität und Sex ist super wichtig, weil es darum geht, sich selbst kennenzulernen. Mich interessiert, wie sich diese Themen so vermitteln lassen, dass wir in der Schule auch wirklich etwas daraus mitnehmen können. Also, was lernen wir überhaupt über Sex in der Schule? Was gehört in den Unterricht und was eher nicht? Und wie schaut die Klasse selbst darauf? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Bevor ich gleich in den Unterricht gehe, habe ich auf der Straße mal andere Leute gefragt, wie sie ihren Sexualkundeunterricht in Erinnerung haben.
In der 6. Klasse hatten wir Sexualunterricht, aber jetzt seit der weiterführenden Schule eigentlich gar nicht.
Seitdem sind ja bestimmt auch ein paar Fragen aufgetaucht.
Ja, voll. Die haben sich aber jetzt, also ich bin jetzt 18, haben sich natürlich geklärt, aber so mit 14, 15 hätte man schon gern gewusst, was das eine oder andere ist.
Meiner war nicht so schlecht. Ich bin in der Schule aufgeklärt worden von der Klassenlehrerin in der 4. Klasse.
Wie war das?
War okay, war straightforward. Und danach wussten wir Bescheid. Und wir hatten dann als Kinder, daran erinnere ich mich noch, auf dem Heimweg, dann noch darüber gesprochen und als Viertklässler, also 10-Jährige, dann unsere Vorstellungen davon noch ausgetauscht.
Ich hatte eine ganz tolle Biologielehrerin, die war damals schwanger und hat sozusagen an ihrem eigenen Schwangerdasein uns erklärt, wie es geht, also uns 8-Klässler.
Ich habe auch mit meiner Kollegin Luisa über ihren Unterricht gesprochen. Sie begleitet mich gleich in die Klasse und sie hatte auch eine sehr besondere Erfahrung.
Also zu uns kam mal eine Nonne in den Aufklärungsunterricht. Ich weiß noch, die hatte so ein rotes Samtsäckchen dabei und da mussten wir uns alle in so einen Stuhlkreis setzen. Und dann durften wir aus diesem Samtsäckchen Verhütungsmittel ziehen und raten erstmal, um was es sich da handelt und wie man es anwendet.
Wie war das?
Es war schon strange, das von einer Person zu hören, bei der man ja eigentlich weiß, dass diese Person keinen Sex hat. Und dass die uns dann was über Verhütungsmittel erzählt, das war schon irgendwie komisch.
Wir gehen durch einen Innenhof in ein altes Gebäude mit sehr hohen Decken. Über ein Treppenhaus kommen wir in den 2. Stock. Am Ende der Gänge sind neue Glastüren eingesetzt und an den Wänden hängen Bilder aus dem Kunstunterricht. Typisches Schulgebäude, denke ich mir. An der Tür von dem Raum, in dem wir gleich verabredet sind, ist ein Schild angebracht. Biologie. Und dann, kurz bevor die Stunde losgeht, treffe ich die Lehrerin der heutigen Stunde, Sina.
Hi, ich bin Sina. Ich bin 29 Jahre alt und ich unterrichte hier in Berlin im Rahmen des Biologieunterrichts sexuelle Bildung. Mir ist das Thema wahnsinnig wichtig, weil viele Mythen kursieren, es viel Falschwissen gibt und wir uns für eine aufgeklärte Gesellschaft halten, aber wir das manchmal gar nicht sind.
Sina ist mir sofort sympathisch. Sie ist der Typ Mensch, den ich mir irgendwie auch gut in einem Camper vorstellen kann. Wie sie in den langen Sommerferien durch Europa reist oder mit dem Rucksack durch Südostasien. Sie trägt eine bunte Kette um den Hals und ein Jeanskleid. Ein ziemlicher Kontrast zu meinem Lehrer damals. Bei Sina fällt es den Schülerinnen und Schülern bestimmt leichter, über Tabus zu sprechen, denke ich sofort.
So. Wie viel Aufklärung sollte denn oder müsste denn in der Schule eigentlich stattfinden?
Mehr. Die Antwort ist, glaube ich, immer mehr als das, was gerade passiert. Sexuelle Bildung schafft so viele Möglichkeiten, auch über andere Sachen zu reden, also über Sprachsensibilität, über die eigene Entwicklung zu reflektieren, über patriarchale Strukturen, über Gesellschaft, über politische Teilhabe zu reden. Also anhand der sexuellen Bildung kann man so viele Themen irgendwie abarbeiten und gleichzeitig ist es so ein wichtiges Thema, was die SchülerInnen beschäftigt. Natürlich ist es wichtig, rahmenlehrplankonform auch über Enzyme zu sprechen und über Genetik und Evolution. Aber ich glaube, mit sexueller Bildung kriegt man die SchülerInnen total, weil es sie wahnsinnig interessiert, weil es eben Teil ihres alltäglichen Lebens ist. Deswegen bin ich immer ein großer Fan davon, mehr sexuelle Bildung in die Schule zu integrieren.
Wo merkst du denn, in welchen Bereichen fehlt denn bei den Jugendlichen Aufklärung?
Ich glaube, wir halten uns für eine sehr sexuell aufgeklärte Gesellschaft und so über Sexualität sprechen ist den meisten relativ leicht gefallen und irgendwie Penis und Muschi und sowas zu sagen, das geht alles relativ gut, also die Hemmschwelle ist relativ gering, aber sobald man mal so ein bisschen hinter die Fassade schaut, merkt man, dass da gar nicht so viel Wissen da ist. Also Aufbau der Geschlechtsorgane zum Beispiel, das macht man in der 7. oder in der 8. Klasse. Mhm. Gleichzeitig wissen SchülerInnen nicht, wo jetzt genau die Gebärmutter ist und was jetzt eigentlich genau die Klitoris ist.
Und dann ist es auch schon soweit. Okay, los geht's. Der Unterricht geht los und ich setze mich wie alle anderen auch. Es ist ein Raum, wie wir den wahrscheinlich alle kennen. Weiße Tische, schwarze Stühle aus Plastik, ausgerichtet in Blickrichtung nach vorn. Wie ich da so sitze, fühle ich mich direkt ein paar Jahre zurückversetzt. Hinter Sina hängt eine weiße Tafel, an der sie mit einem Beamer das Thema der heutigen Stunde ankündigt. Pornokonsum. Let's go oder no go.
Wir sprechen heute so ein bisschen darüber, was ist Alltagssexualität und was ist Sexualität in Pornografie. Wir werden den Suchtbegriff, in Anführungsstrichen Sucht, heute auf jeden Fall noch klären. Und Sie werden heute verschiedene Argumente kennenlernen, die für und gegen den Konsum von Pornografie sprechen, sodass Sie selbstbestimmt und gesund für sich selbst Entscheidungen treffen können.
Frage, ab wann ist es Pornografie? Ist es Pornografie nur, weil es nackt ist oder auch, wenn man als eine Person nur im Bikini dann dasteht?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, über die viel diskutiert wird. Es gibt viel so Nicht-Definition, also was ist alles Nicht-Pornografie, so aufklärerisches Material und so. Also die Definition, die meistens genommen wird, ist, Pornografie ist das explizite Zeigen von sexuellen Handlungen mit dem Ziel, Erregung zu produzieren.
Also das heißt, wenn man jetzt einfach nur eine Frau, sagen wir jetzt mal, sich dann im Bikini dasteht und dann ihren Körper so präsentiert, absichtlich, dann kann man das als Pornografie mit einbeziehen, weil sie es darauf absieht,
dass Personen... Ja, genau, dann ist das mit dem Ziel erfüllt. Aber wie explizit ist es, eine Frau im Bikini zu sehen? Gerade im heutigen Zeitalter von Social Media. Und es ist wahnsinnig kompliziert. Also Sie und ich werden das hier gerade nicht lösen, was ist Pornografie und was nicht. Okay, ich habe Ihnen ein Studienergebnis mitgebracht. Da hat man Jugendliche gefragt, welche Gefühle, welche Gedanken sie mit Pornografie verbinden und was sie so gefühlt oder gedacht haben, als sie das erste Mal mit Pornos in Kontakt gekommen sind. Hier sehen Sie die Studie. Ganz unten die meisten Antworten ist Ekel, dicht gefolgt von angemacht. Dann kommt dazugelernt, gut und Wut. Danach Neugier, Angst und ganz oben Scham. Wenn Sie diese Statistik jetzt so sehen, was glauben Sie, warum schauen Jugendliche Pornos und welche Gefühle verbinden Sie damit? Sprechen Sie mal kurz eine Minute oder zwei am Tisch darüber.
Ich drehe mich mit meinem Sitznachbarn zu dem Tisch hinter uns. Dort sitzen auch zwei Jungs, alle so um die 17. Am Anfang mische ich mich gar nicht ein, höre einfach nur zu.
Wir schauen 13- und 14-jährige Pornos. Wahrscheinlich erstmal aus Neugier so. Und dann später einfach aus vielleicht auch Langeweile.
Und ich glaube zum Beispiel ich, habe ich euch meinen ersten Porno so mit 8 Jahren geschaut, wo jemand erzählt hat in der Klasse, dass was ist und wir wussten nicht, was das ist und wir haben das dann eingegeben, waren zu dritt zu Hause. Einer hat die Tür zugehalten und er hatte geguckt und wir waren so richtig überfordert, wussten gar nicht, was das ist.
Wie alt wart ihr?
Boah, ich glaube 12 oder 13. Und ich glaube auch ungern hat es mir einfach gesagt, so, gib mal das oder das ein. Und ich wusste, ich dachte, da kommt jetzt irgendwie...
Keine Ahnung. Und wie ist es bei Ihnen?
Wir können uns ruhig duzen. Ich glaube so mit 14 oder so, ich würde auch sagen. Also ich finde, das hier ist eigentlich schon reichlich spät, so darüber zu sprechen, oder?
Ja, mein erstes Mal hatte ich da mit 13. Also das, dann hatte ich ja schon sexuellen Kontakt davor gehabt durch Pornos, war das mir dann auch nicht mehr so, vielleicht so fremd wahrscheinlich.
Mich hat auch total interessiert, mit welchem Vorwissen die Jugendlichen in die Stunde starten, was sie in den Jahren davor über Sex in der Schule gelernt haben. Und deshalb habe ich mich mit ein paar von ihnen darüber unterhalten. Erstmal wollte ich wissen, wann Sie das erste Mal Sexualkundeunterricht hatten?
Das erste Mal war in der 3. Klasse. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen zu früh, weil das auch ein bisschen verwirrend war. Wir sind da irgendwie zu einem Gebäude von Pro Familia gegangen. Da haben wir einfach nur so einen Zeichentrickfilm gesehen, wie dann irgendwelche Kaulquappen mit Schwimmbrillen da irgendwie ein Wettrennen gemacht haben und dann in die Sonne geschwommen sind oder so. Und dann hatten wir es nochmal in der 6. Klasse oder in der 5. Klasse, glaube ich. Da haben die Jungs gelernt, wie man BH öffnet und die Mädchen, wie man ein Kondom über eine Gurke zieht. In der 5., 6. Klasse finde ich das erstens zu früh. Und warum musst du im Sexualkundeunterricht lernen, wie du einen BH öffnest?
In der Schule war es halt so, dass wir das quasi hatten oder haben sollten, aber das schlussendlich irgendwie über 2 Stunden irgendwie nur angeschnitten haben, weil ich hatte auch das Gefühl, dass unser Lehrer selbst so ein bisschen verklemmt war und nicht offen darüber reden konnte.
Habt ihr überhaupt Bock, in der Schule über Sex zu reden?
Ja.
Ja?
Ja, schon. Ich finde es wichtig anzusprechen und auch, also ich hatte das jetzt das erste Mal Sexualkunde habe. Und ich finde es halt sehr wichtig, dass man es anspricht, weil man einfach sehr viel mehr über seinen eigenen Körper, aber auch über andere Menschen lernt.
Vor allem Masturbation finde ich wichtig, irgendwie auch darüber zu reden, weil sich, glaube ich, auch viele Menschen einfach generell dafür schämen, weil sie nicht wissen, was es ist.
Ich nehme mit, dass es manchmal ist es ein bisschen zu früh, manchmal ist es eigentlich fast zu spät. Es ist so schwierig, einen richtigen Zeitpunkt zu finden. Und es ist aber auch schwierig, glaube ich, also habe ich es immer empfunden, mit einer Lehrkraft über alles zu sprechen. Also könntet ihr euch vorstellen, dass es einfacher ist, wenn jemand von außen kommt?
Nein, ich würde nicht sagen, dass es unbedingt leichter ist. Vor allem, wenn die Person auch eine erwachsene Person ist und du die überhaupt nicht kennst. Und ich meine, wenn du ein gesundes oder gutes Verhältnis zu deinen Lehrpersonen hast, dann würde ich sagen, ist es leichter, mit denen darüber zu reden, als mit irgendwelchen außenstehenden Personen. Aber meistens habe ich das Gefühl, dass es manchmal helfen könnte, mit Personen in deinem Alter eher darüber zu reden. Mhm. Und trotzdem das in so einem sicheren Umfeld wie der Schule.
Mhm. Ich finde, da sollten aus meiner Sicht die Eltern eigentlich hingehen und sagen, okay, du bist in dem kritischen Alter, wo du dich, deinen Körper kennenlernst. Und dass die Eltern das erstmal direkt erklären. Weil wenn es jetzt mir irgendein Lehrer sagt, dann denke ich mir so, okay, danke, ist mir jetzt doch wurscht. Wenn es aber meine Eltern mir sagen, die das vielleicht auch in den Kontakt gekommen sind, das alles, weil würde ich das eher verstehen.
Ich würde sagen, dass halt Eltern eine andere Generation sind. Und zum Beispiel meine Mutter hat nie im Sexualunterricht wirklich die richtige Vagina gesehen. Vielleicht ist es dann auch schwer, mit den Eltern drüber zu reden.
Gab es denn schon mal irgendwelche Erfahrungen, die ihr gemacht habt, wo ihr gedacht habt im Nachhinein, oh Mann, hätte ich das mal lieber in der Schule vorher gelernt, hätte ich mal drüber gelernt, dann wäre das nicht so verstörend, nicht so belastend gewesen.
Gleichgeschlechtlicher Sex.
Ja.
Ja, hätte ich auf jeden Fall gerne mehr erfahren oder auch gewusst irgendwie, weil dazu waren schon viele Fragen einfach offen. Mhm. Ich meine, wenn man in Anführungszeichen normalen Sex ansprechen kann, dann finde ich, muss man auch den anderen normalen Sex ansprechen.
Zurück in die Unterrichtsstunde. Wir bekommen den nächsten Arbeitsauftrag von Sina.
Sie nehmen sich einen Text ihrer Wahl. Ihre Aufgabe ist es zum einen, zu überlegen, was gibt es für Pro- und was für Kontra-Argumente für und gegen den Pornografiekonsum. Die schreiben Sie bitte hier auf. Auf grüne Zettelchen die Pro-Argumente, auf rote Zettelchen die Kontra-Argumente. Zweite Aufgabe, die Sie während des Arbeitens haben, ist zu überlegen, was unterscheidet Sexualität in Pornografie von Alltagssexualität? Und Sie können nachher als Gruppe hier vorne präsentieren und Ihre Argumente so anbringen, wie Sie es für Ihre Argumentationswippe finden. Sie werden sich vielleicht auch nicht einigen können. Es gibt vielleicht jemanden, der ist eher pro Pornografiekonsum ab 18, andere vielleicht eher kontra. Sie müssen sich auch nicht einigen. Ja, Sie können eine Version zeigen.
So, fangen wir erstmal an. Also als Aufklärung würde ich Pornos jetzt nicht direkt zählen lassen, aber vielleicht indirekt. Also man hat halt komplett falsches Frauenbild und vielleicht auch Männerbild und auch eine komplett falsche Vorstellung, wie Sex vielleicht funktioniert. Bei einem Pornos ist es ja relativ gefühlslos und eigentlich sollte es ja vielleicht mit den Gefühlen spielen, weil es ein Drang von Gefühlen und Lust sein sollte und nicht nur von irgendwie mit einer Frau einfach so doll wie möglich irgendwie Sex zu betreiben. Aber ich würde trotzdem sagen, dass man theoretisch bestimmte Stellungen in Pornografie lernen könnte. Aber die Frage ist, na klar, ob man vielleicht auch einfach mit seinem Partner reden kann und sagen kann, so.
Aber man kann ja nicht nur 2 Sachen ausprobiert haben und man kennt nicht andere Sachen, da weiß man ja nicht, was man macht.
Ja, aber trotzdem, man kann ja, also Kommunikation Kommunikation.
Ja, man kann reden.
Also reden.
Man kann ja auch sagen, so, ja, komm, ich habe hier das gesehen, lass uns mal ausprobieren.
Ja, kann man.
Ich finde das hier auch mit so Konsens ganz interessant, weil in Pornos ist ja immer so, es gibt vielleicht irgendwie ein Vorspiel oder so, aber dann auf einmal, die Frau geht einfach auf die Knie und dann so, es gibt gar nicht so, ja, komm, wir machen das jetzt, ein bisschen reden oder irgendwas, so, sondern direkt, hier, zack, mach das oder so.
Ja, und Konsens heißt ja auch eigentlich mal darüber sprechen, ob die Frau das überhaupt will. Und in vielen Pornos ist es ja eher so, es wird so vorausgesetzt, dass...
Wollte ich auch gerade sagen, man hat nicht wirklich das Gefühl, dass die Frau Lust darauf hat, sondern eher, dass sie ein bisschen gedrängt wird dafür und dass wir die Rolle spielen muss.
Also, ich war mal bei einem Pornodreh dabei, für einen YouTube-Dreh. Und dort gab es eigentlich so gut wie gar kein Vorspiel, sondern es war eine Abmachung zwischen zwei Menschen, dass sie jetzt Sex haben. Und es war wie ein Handel sozusagen oder wie so ein Deal zwischen den beiden. Aber es war nicht so ein... Es hatte nichts mit Gefühlen zu tun.
Zum Beispiel jemand, der keine Frauen kriegt und keinen Sex hat, der kann trotzdem seinen sexuellen Freunde lieben, leben, indem er Pornos guckt. Das steht ja auch genau drin. Das würde ich auch direkt...
Ist es nicht was Gutes?
Nein, ich finde es nicht gut.
Warum?
Weil...
So kann jeder seine Fantasien ausleben.
Aber ist ja voll schlecht so, weil ich finde, man muss doch arbeiten dafür, oder? Man muss doch dafür was machen.
Wieso?
Nee, nicht wieso, man kann ja nicht, jeder kann ja nicht alles haben. Also,
in der Fantasie, wieso nicht?
Ja, finde ich, das kann man. Okay, wenn er die Fantasie haben will, dann soll er Kopfkino spielen. Dann soll er sich den Kopf ausschalten und in seinem Kopf sich irgendwas vorstellen. Aber wenn er sich irgendwas anguckt, dann.
Aber wer entscheidet denn darüber, ob du dir ein Porno angucken darfst, weil die Frau zu schön ist?
Ich finde so, dann wird diese Person auch vielleicht nie lernen oder wollen zu lernen, wie man richtige Frauen sich klärt und was man dafür tun muss.
Ich persönlich finde es schwierig, wenn Sex etwas ist, das man sich verdienen muss. Das mit Leistung und Anstrengung zu tun hat. Aber ich fand den Austausch echt spannend, weil ich mit 17 oder 18 vielleicht auch noch anders argumentiert hätte als heute. Generell fällt mir auf, dass alle schon irgendwelche Erfahrungen mit Pornos haben. Die hatte ich mit 17 auf jeden Fall auch schon. Und deshalb frage ich mich, ob es nicht viel zu spät ist, darüber in der 11. Klasse zu sprechen. Das frage ich Sina.
Der Lehrplan sieht sexuelle Bildung im Doppeljahrgang, also in Berlin, 7-8 oder 9-10 vor. Wir haben sexuelle Bildung jetzt verankert in Klasse... In der Grundstufe zweimal, in der 7 und in der 9. Und jetzt nochmal zusätzlich in der 11. Wir haben uns für sexuelle Bildung nochmal entschieden, weil es eben so ein wichtiges Thema ist, es quasi on top zu machen. Wir sprechen aber schon in der 9. nochmal über Pornografie. Und Pornografie als Thema ist auch nicht explizit in allen Rahmenlehrplänen und in allen Lehrplänen genannt.
Das ist ja so ein bisschen, habe ich jetzt so rausgehört, auch so dein Spezialgebiet, ne? Warum?
Weil ich glaube, dass es zu kurz kommt. Weil ich glaube, dass der sexuelle Bildungsunterricht, weil die Ausbildung von Lehrkräften eben nicht so gut ist, immer noch relativ schlecht ist. Und weil Themen, die wirklich wichtig sind, wie eben Pornografie, wie Repräsentation von Vielfalt, einfach noch nicht den Raum haben, den sie eigentlich kriegen sollten. Und ich glaube, da kann man noch viel verbessern und noch viel ansetzen. Und weil es ein Thema ist, was SchülerInnen wirklich interessiert. Also da kann man sie irgendwie kriegen mit und auch eine gute Bindungsarbeit mit den SchülerInnen aufbauen. Das kam so ein bisschen in meinem Masterstudium. Ich habe meine Masterarbeit zur Darstellung des weiblichen Geschlechts in Biobüchern geschrieben. Bin dann an die Verlage herangetreten, an die Schulbuchverlage, habe mit denen Kontakt gehalten, arbeite jetzt auch mit einem Verlag zusammen, bin da als Autorin tätig. Dann habe ich mich dazu entschlossen, eine Ausbildung zur Sexualpädagogin zu machen. Ich habe einfach gemerkt, das Thema interessiert mich persönlich. Es ist irgendwie ein Thema, was wichtig ist in der Schule. Und dann standen die Chancen irgendwie gut, dass alle Kriterien das so erfüllt, dass ich mich damit mehr beschäftige.
Passiert das manchmal oder ist dir das schon mal vorgekommen, dass so persönliche Fragen auch vielleicht im Nachhinein an dich herangetragen wurden?
Auf jeden Fall. Also nicht so sehr, wo es um traumatische Ereignisse geht, aber schon eher so um aktive sexuelle Handlungen. Also sowas wie, wenn ich meiner Freundin eine bessere Zeit bescheren möchte, muss ich das dann eher so oder so machen. Oder jetzt haben sie von dem und dem Effekt gesprochen, gilt ja für alle Personen oder wie kann ich den verstärken oder minimieren. Also da kommen SchülerInnen schon entweder nach dem Unterricht auf mich zu oder sprechen im Plenum nochmal drüber, wenn sie sich das trauen.
Ich finde, gerade beim Thema Sexualität, da geht es ja auch total viel um Grenzen, da geht es aber auch um Persönlichkeitsentwicklung, so wie stark fühle ich mich, dass ich jetzt auch sage, das will ich nicht, was weiß ich überhaupt über mich und meine Person? Inwiefern steht das auch in der Schule irgendwie im Fokus?
Also es sollte auf jeden Fall im Fokus im sexuellen Bildungsunterricht sein. Ich glaube, Schule allgemein hat ein bisschen das Prüfungsformproblem. Also das, worauf wir die SchülerInnen hier vorbereiten, ist ja das Abitur. Und im Abitur geht es sehr viel um Fachwissen und Fachwissen anwenden. Deswegen nimmt das Fachwissen oft einen sehr großen Raum ein und die anderen Kompetenzen eher kleineren.
Wie versuchst du das denn, diesen Konsensgedanken irgendwie mit reinzubringen zum Beispiel? Oder diesen, wann sage ich einfach Stopp zum Beispiel?
Mhm. Ich glaube, nicht so sehr explizit, sondern eher unterbewusst, indem wir zum Beispiel über Gefühle zu Pornografie gesprochen haben, darüber gesprochen haben, dass Ekel oder Scham irgendwie normale, natürliche Gefühle sind. In dem Moment, wo ich Ihnen sage, dass das Ziel der heutigen Stunde ist, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen und indem ich ihnen zeige, was alles normal ist. Also in dem Moment, wo man sich normal fühlt oder das Gefühl hat, ich kann hier gerade auch Nein sagen, traut man sich ja vielleicht auch eher. Das heißt, man braucht das Wissen und die Kompetenz und so das Selbstbewusstsein. Und das kriegt man halt über Information. Und wenn ich dann in der Situation merke, ah, das läuft hier gerade nicht so, wie es laufen sollte, traue ich mich vielleicht auch eher, Grenzen zu ziehen.
Gerade dreht sich die Diskussion in der Kleingruppe der Jungs von vorhin um weibliche und männliche Lust. Ob Frauen sich besser kontrollieren können und weniger Lust auf Pornos und Selbstbefriedigung hätten. Die Mehrheit der Jungs glaubt, dass Frauen grundsätzlich weniger das Bedürfnis nach Pornos haben. Sina steht daneben und ordnet ein.
Ich glaube nicht, dass man das gut kategorisieren kann, Männer wollen mehr, Frauen wollen weniger. Ich glaube, dass viel mit Sozialisation und Umfeld zu tun hat, wie viel man Frauen auch Sexualität zuspricht. Also wir haben ja ganz viel schon darüber gesprochen, dass die weibliche Sexualität viel mehr begrenzt wird und dass es viel schambehafteter ist, als Frau sich selbst zu befriedigen oder Pornos zu schauen, als wenn Männer das machen, weil es da so dazugehört. Das ist ja so der Stereotyp, der so da ist. Ich glaube nicht, dass es naturbedingt ist. Ich glaube, dass es sehr lange Tradition hat von, bei Männern ist das okay, bei Frauen ist das nicht okay. So ist das Bild der Gesellschaft verkürzt dargestellt.
Ich glaube, das mit Geduld bei Frauen, das muss auch nicht so sein. Weil ich habe zum Beispiel eine Freundin, die geht irgendwie auf eine Party und nach 5 Minuten hat die schon mit dem ersten rumgemacht. So. Ja? Dann macht die auch mit 3, 4 Leuten rum. Das ist bei jeder Party so. Bei der ist es ganz komisch. So, die soll machen, was die will, aber das ist schon krass. Die macht schon, also.
Aber fändest du es auch merkwürdig, wenn es ein Typ wäre, der auf jeder Party nach 5 Minuten mit einer rummacht?
Ja, bei ihm wäre es dann halt irgendwie ein bisschen mehr Player, ne? Also, okay. Muss man halt so sagen. Okay.
Wenn du mit ganz vielen Mädchen rummachst, genauso, dass dann auch wieder Jungs sagen, das ist voll okay, aber wenn Mädchen das macht, nicht. Aber ich finde das bei beiden komisch.
Ja, aber gesellschaftlich ist das eher so, ja, geiler Typ, der kriegt ja jeder rum. So. Und bei Frauen ist es eher so, ah, was ist mit der los?
Als ich zu einer Gruppe an einem anderen Tisch gehe, stellt ein Mädchen Sina gerade eine Frage. Und zwar, wie die es sieht, wenn in der Partnerschaft Pornos geschaut werden.
Ja, ich kann es voll sagen, aber wichtig ist mir nur, dass es meine persönliche Meinung ist und das jetzt nichts mit Unterricht und sie belehren zu tun hat. Meine persönliche Meinung ist, dass jeder seine eigene Fantasie hat und jeder seine eigene Sexualität und man hat seine eigene und die mit Partner, Partnerin und ich finde, für seine eigene Sexualität ist man für sich selbst verantwortlich. Und dann finde ich Pornografiekonsum, wenn man so Produktionsbedingungen berücksichtigt, das reflektiert und so, eine total positive Sache, um sich bei der Masturbation zu unterstützen. Ich verstehe aber, gerade umso jünger man ist, desto mehr Eifersucht da im Spiel ist. Aber ich glaube, es hat eher was mit einem selbst zu tun. Man muss sich selbst mit sich fein sein und mit seiner Beziehung fein sein. Ich glaube, dann kann man gut darüber stehen. Was stört es denn daran?
Ich finde das voll schlimm. Also dann soll er direkt mit ihr zusammenkommen.
Mit einer Pornodarstellerin?
Ja, also er hat doch nicht. Warum muss er sich dann anderen? Nein, guck mal. Ja, dann soll er sich zusammenreißen.
Aber er muss nicht. Er kann sich auch mit anderen Sachen ablenken. Wenn er weiß, dass er es nicht mag, dann wird er das auch akzeptieren.
Ich würde noch mal einen Gedanken mit reinwerfen. Es kann auch total entlastend sein, zu wissen, ich bin nicht die ganze Zeit zu 100% für die Befriedigung meines Partners, meiner Partnerin verantwortlich. Also, ich glaube, es kann auch total der Druck sein, zu wissen, immer wenn die Person sexuell Kontakt will, muss ich das ausleben. Muss ich die Person sein, die dafür verantwortlich ist, muss ich ihr das geben. Aber ich will gar nicht gegen sie argumentieren. Sie können die Meinung total haben. Und das ist total legitim. Wichtig ist nur, dass man das mit den PartnerInnen bespricht. Ne? Also wenn die eine Person jetzt, und dann kommt es so zu heimlichen Sachen und so. Kommunikation ist halt wichtig.
Was mir generell aufgefallen ist, die Schülerinnen und Schüler hatten in der Diskussion echt wenig Hemmungen, über Pornografie zu sprechen. Untereinander, aber auch mit Sina. Selbst wenn sie eine Haltung vertreten haben, die Sina eher kritisch sieht, haben sie mit ihr darüber diskutiert. Und das macht für mich den Eindruck, als schafft Sina hier ein gutes Klima für einen offenen Austausch.
Also Alltagssexualität und Pornos haben wir einmal, dass sich in Pornos wird sich, sag ich mal, strenger ein Drehbuch gehalten. Das heißt, jede Bewegung, jede Aktion ist halt von vornherein strengste geplant. Und halt im Alltag kann man halt, sag ich mal, seiner Fantasie freien Lauf lassen.
Einmal haben wir als Kontraargument, manchmal ist sie entweder nicht vorhanden oder es gibt nicht genügend Kommunikation bei der Produktion dieser Pornos. Es gibt auch viele, vor allem Frauen, die dazu gezwungen werden. Oder es gibt eine ganze Industrie, die halt, wo du dazu gedrängt werden kannst. Und diese Kommunikation, wenn du zum Beispiel die Person davor überhaupt nicht kennengelernt hast oder so, kann auch sehr schwierig und traumatisierend auch sein. Dann als negatives Argument gibt es auch das Pornos entweder bei den Darstellenden oder auch bei den Kunden, sage ich jetzt mal so, zu Schönheits-OPs führen kann oder verführen lassen kann. Diese falsche Darstellung von den Geschlechtsorganen bei Pornos.
Erstmal großes Lob an Sie. Es ist nicht so einfach, 90 Minuten lang mit einem Thema, was sehr aufgeladen ist, emotional, politisch, individuell, so konzentriert daran zu arbeiten. Sie haben das sehr gut gemacht. Sie haben viele wichtige Argumente gefunden. Vielen Dank, dass Sie sich so gut drauf eingelassen haben.
Was mich total wundert, nach Ende der Stunde gehen nicht alle Schülerinnen und Schüler in den nächsten Unterricht. Ein paar von ihnen gehen vor zum Pult, zu Sina, und stellen noch mehr Fragen zu Pornos und Sex. Als alle weg sind, reflektiere ich mit Sina die Doppelstunde. Sina, wie fandest du den Unterricht jetzt?
Gut. Ich glaube, sie haben viel mitgenommen, sie haben viel Denkanstöße nochmal mitbekommen. Natürlich kommen die Jugendlichen gerade in dem Alter schon mit vorgefestigten Meinungen und Ideen so in den Unterricht. Und es ist auch gar nicht meine Aufgabe, das irgendwie aufzuwühlen. Aber es ist, glaube ich, schon meine Aufgabe, ihnen multiperspektivisch Zugänge zu Themen zu schaffen, wie auch Pornografie. Ich glaube, das habe ich heute geschafft.
Ich habe mich fast ein bisschen gewundert, dass es nicht so sehr um die persönliche Erfahrung ging von den Schülerinnen und Schülern. Ne? Weil ich dachte auch, okay, jetzt wird erstmal wahrscheinlich eine halbe Stunde darüber gesprochen, was habt ihr denn für Erfahrungen mit Pornografie? Wie habt ihr euch dabei gefühlt?
Naja, weil Pornografie ja offiziell ab 18 Jahren ist. Das heißt, ich bewege mich ja hier mit dem Unterricht, den ich heute gemacht habe, in einem klaren Rechtsraum, der, wo ich alles soweit nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Aber sobald es sehr persönlich wird, ist für mich dann irgendwie eine Grauzone, weil dann gestehen sie ja in dem Moment eine Straftat sich ein, was schon mal schwierig ist. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch wichtig, persönliche Erfahrungen von Schule zu trennen. Also ich glaube, dann ist Unterricht nicht der richtige Raum. Schule kann den Raum immer noch geben durch Sprechstunden mit Vertrauenslehrkräften, durch Workshops. Wir haben jetzt zum Beispiel so Projekttage. Da habe ich einen Workshop gegeben zu Polyamorie zum Beispiel. Da frage ich die Schüler natürlich, weil ich da nicht als Lehrkraft vor ihnen stehe, die sie bewertet, sondern als Person, die Fachkompetenz in einem Thema hat und mit denen sie in Austausch gehen können. Und da spreche ich natürlich über Erfahrungen und Bedürfnisse und Wünsche und was sie so dazu wissen. Das ist aber dann ein anderer Kontext und eine andere Rolle, die ich in dem Moment habe.
Welche Ideen hättest du denn, um sexuelle Bildung in der Schule noch besser zu machen?
Also auf jeden Fall eine bessere Ausbildung der Lehrkräfte. Ich glaube nicht, dass alle SexualpädagogInnen sein müssen, aber es muss verpflichtend sein, über sexuelle Bildung zu sprechen. Auf jeden Fall bessere Medien und Literatur dazu. Und neben der Ressource Materialien und Wissen, die da ist, auf jeden Fall auch mehr Zeit dafür. Also es muss mehr Raum in der Ausbildung dafür da sein und es muss mehr Raum in der Schule dafür da sein.
Ich glaube, der Unterricht hätte anders ausgesehen, wenn Sina hier mit 13- oder 14-Jährigen gesessen hätte. Wahrscheinlich wäre das Thema viel schambehafteter und es würden vielleicht deutlich schwieriger Diskussionen entstehen. In der 11. Klasse sieht man die Dinge anders als in der 7. oder 8. Deshalb verstehe ich es auch, dass es wichtig ist, in der Oberstufe über dieses Thema zu sprechen. Ich würde aber sagen, das eine schließt das andere ja nicht aus. Und ich bin da ganz bei Sina. Mehr Aufklärung und Unterricht zu Themen wie Sexualität und Körper, aber auch Konsens und Grenzen, das fände ich super. Ich war überrascht, wie kritisch sich der Großteil der Klasse schon mit Pornos beschäftigt hat. Das war bei mir vor ein paar Jahren sicher etwas anders. Aber klar, auf Insta, TikTok und YouTube gibt es viel Content zu dem Thema. Und gerade deshalb auch ein wichtiges Thema für den Unterricht, finde ich. Als Plattform für zusätzliches, gesichertes Wissen. Ich kann natürlich nicht sagen, ob die Schülerinnen und Schüler Pornos wirklich so kritisch sehen, hatte aber das Gefühl, dass hier jeder und jede seine ehrliche Haltung vertreten darf. Sina hört geduldig zu, stellt interessiert Nachfragen, diskutiert vieles aus. Das vermittelt ein Gefühl von, man kann und darf über dieses Thema offen sprechen. Es muss kein Tabu sein. Und das ist toll. Ich würde Sina 5 von 5 Sternen geben für den Unterricht und es würde mich freuen, wenn ihr diesem Podcast genauso eine gute Bewertung bei Spotify hinterlasst. Drückt auf Abonnieren, wenn euch unsere Themen gefallen. Was habt ihr aus dieser Folge mitgenommen? Schreibt uns das gern bei Spotify in die Kommentare. Wie wurdet ihr aufgeklärt und gibt's noch andere Themenbereiche, die eure Jugend geprägt haben? Dann schreibt uns das gern mal auf Insta. Und wenn ihr andere Themenvorschläge habt oder ihr eure eigene Geschichte erzählen möchtet, dann meldet euch. Gern per Sprachnachricht unter der 0174 274-5065. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin dieser Folge Luisa Gruber. Redaktion Teresa Tanriverdi, Diana Kulotzik und Patrick Abele. Produktion Matthias Sautier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Epizentrum. Stories mit Epilepsie.
Du hattest eben einen Anfall auf der Autobahn.
Und deswegen hast du jetzt einen Penis auf dem Arm.
Bitte keinen Stock zwischen die Zähne stecken, wenn ihr eure Finger behalten wollt.
Hi, ich bin Sophia, bin 27 Jahre alt und seit 7 Jahren Epileptikerin.
Das heißt, ich kenne den Alltag mit und ohne Anfälle und kann einen Einblick in diese Krankheit verschaffen. Denn nicht jeder Epileptiker fällt krampfend auf den Boden. Wie sehen meine Anfälle aus? Schränkt Epilepsie mein normales Leben ein? Und wie skurril können Situationen im Alltag eigentlich werden? Das erzähle ich euch alle zwei Wochen im Epizentrum.